NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. November 1767. Der Geburtstag des Cellisten und Komponisten Bernhard Romberg.
In seiner Zeit war wirklich ein Superstar.
Man weiß seitdem, was das Cello könnte, und man setzt es auch ein.
Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob es wahr ist.
Wenn das wirklich stimmt, dann sind die Cellisten auch nicht so gut, auf ihn zu sprechen.
Münster im Jahr 1779. Ein außergewöhnliches Konzert wird angekündigt.
Denen Liebhabern der Tonkunst bekannt gemacht, dass für die kleinen Rombergs zur Belohnung ihres unermüdet angewandten Fleißes und zur ferneren Aufmunterung dieser kleinen Virtuosen auf hiesigem Hofsaal ein großes Konzert gehalten werde.
Die kleinen Rombergs, das sind zwei Vettern. Bernhard, geboren am 11. oder 12. November 1767 in Dinklage, und der sechs Monate ältere Andreas. Ihre Väter sind Brüder und Musiker in der fürstbischöflichen Hofkapelle. Die Jungen gelten als Wunderkinder. Andreas auf der Geige, Bernhard am Cello.
Dieser junge Virtuose spielt die schwersten Violoncello-Konzerte mit ungemeiner Fertigkeit und Sauberkeit.
Die Vettern werden in die Hofkapelle in Münster aufgenommen. Sie dürfen aber auch mit ihren Vätern reisen, in Holland, Frankfurt und 1783 auch in Paris auftreten. Bernie und Dres, wie sie sich gegenseitig nennen, sind bald bekannte Virtuosen. Mit Anfang 20 wechseln sie von Münster in die bischöfliche Hofkapelle in Bonn. Maximilian Franz, der Fürstbischof von Münster, ist auch der Kurfürst und Erzbischof von Köln. Bonn ist Residenzstadt.
Für die beiden Romberg-Vettern war das sicherlich auch ein Aufstieg, sowohl aus finanzieller Hinsicht als auch was ihr Renommee anbelangt.
In Bonn spielen Bernhard und Andreas mit Musikern wie Franz Anton Ries, Nikolaus Simrock, Josef und Anton Reicher und mit einem 20-Jährigen an der Bratsche, Ludwig van Beethoven. Der Musikwissenschaftler Jens Dufner vom Beethovenhaus Bonn.
Er hatte schon einige Werke komponiert, aber zu dieser Zeit waren tatsächlich die Rombergs die berühmteren Musiker. Sie sind sich da so praktisch nur 2 Jahre begegnet, aber man kann schon davon ausgehen, dass sie sehr viel Kontakt miteinander hatten.
Die jungen Musiker reisen mit der Hofkapelle. Sie verbringen zusammen Zeit in Bonn, spielen Kammermusik.
Ich gehe ganz fest davon aus, dass es da auch einen regen Austausch gab und dass es in irgendeiner Form auch Beethoven beeinflusst hat, wie er danach komponiert hat.
1792 trennen sich ihre Wege. Beethoven geht nach Wien, um sich dort weiterzuentwickeln. Die Rombergs ziehen in die reiche Stadt Hamburg. Bernhard bleibt mit Ludwig van Beethoven 30 Jahre lang in Kontakt.
Wir haben zwar sehr wenige Dokumente überliefert, die die Beziehung der Rombergs zu Beethoven dokumentieren, aber man merkt einfach, dass Beethoven ihm doch offenbar noch sehr nahe stand, über die vielen Jahre.
In Hamburg veranstalten die Vettern als Gebrüder Romberg sehr erfolgreich Konzerte. Sie gründen Familien, heiraten nacheinander 2 Töchter eines Hamburger Kaufmanns. Für ihre Auftritte komponieren sie eigene Stücke. Bernhard schreibt sein erstes Solokonzert.
Einem geistreichen Redner mit schöner Stimme gleicht das Violoncello unter den Händen dieses großen Meisters. Die Saiten erschallen klagend, schwärmend, schäkernd, neckend, und wir sind nicht mehr Herr unserer Empfindungen und halten den Atem an.
Bernhard Romberg entwickelt die Spieltechnik weiter. Mit seinem Fingersatzsystem kann man auch in den hohen Lagen virtuos spielen. Er zeigt neue Möglichkeiten für das Instrument auf, meint Mechthild van der Linde. Sie unterrichtet Fachdidaktik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf.
Man weiß seitdem, was das Cello könnte, und man setzt es auch ein. Nach Romberg haben viele Komponisten anders für das Violoncello geschrieben als vorher.
Seine vielen Bravourstücke, Darunter 10 Solokonzerte sind auch heute noch eine Herausforderung für Cellisten.
Ja, definitiv, weil sie technisch zum Teil einen höheren Anspruch stellen als später dann die berühmten Cellokonzerte von Saint-Saëns oder Elgar, weil sie einfach dieses Spiel in den Daumenlagen so sehr forcieren und auch die Strichtechnik durchaus eine Herausforderung ist. So geballt technische Probleme auf einen Punkt zu bringen, das hat man sonst in Studienwerken selten.
Musikalisch sind sie allerdings nicht ganz so ergiebig.
Ja, das ist natürlich kein Beethoven.
Mit 33 Jahren wird Bernhard als Lehrer ans Konservatorium in Paris berufen. Andreas folgt ihm in die Musikmetropole. Als Solisten füllen sie auch dort die Säle, werden vom anspruchsvollen Publikum bejubelt. Seit ihrer Kindheit sind sie solchen Erfolg gewöhnt. Mit ihrer gemeinsam komponierten Oper Die drei Mendozas fallen sie allerdings durch.
Das Pariser Publikum ist vielleicht das Schlimmste auf Erden. Es ist schwer, sich dort festzuhalten.
Ihre Wege trennen sich. Geiger Andreas geht mit seiner Familie nach Hamburg. Bernhard wird 1805 Cellist an der Hofkapelle in Berlin. Der Preußenprinz Louis Ferdinand ist ein ausgezeichneter Musiker, spielt Klavier, komponiert, hat engen Kontakt zu Beethoven und Dussek. Mit Romberg holen sich die Berliner einen der besten Cellisten an den Hof.
Der von dem Künstler hervorgehende Ruf hatte sehr viele Zuhörer hervorgezaubert und alle fanden sich in ihren Erwartungen übertroffen. Er selbst spielte 2 von ihm gesetzte Violoncello-Konzerte mit einer solchen Leichtigkeit und Unbefangenheit, dass man nicht wusste, ob man mehr die Kunst oder den Künstler bewundern sollte.
Der Geiger und Komponist Louis Spohr ist beeindruckt. Doch seine Liebe zu den Streichquartetten von Beethoven teilt der Cellist überhaupt nicht.
Romberg fragte mich geradezu: Ach, lieber Spohr, wie können Sie nur so ein Zeug spielen? Ich wurde ganz irre, als ich einen der berühmtesten Künstler der damaligen Zeit so über meine Lieblinge urteilen hörte.
Und noch etwas verblüfft Spohr.
Bernhard Romberg rauchte beständig beim Musizieren. Und ich hörte ihn sein schwerstes Konzert in Fis-Moll vortragen, ohne dass ihm dabei die Pfeife ausging.
Der Berliner Hofmusiker genießt Privilegien und darf lange Reisen unternehmen. Als Solist wird er in Leipzig, Wien, Schweden und Russland gefeiert. 1812 ist er zu Gast beim Grafen Soltikow in Moskau. Dort kommt es zu einem Eklat.
Als das erste Quartett Opus 59 von Beethoven versucht wurde, ergriff Bernhard Romberg, der größte Violoncellist seiner Zeit, die von ihm gespielte Bassstimme und trat sie mit Füßen. Das Quartett wurde beiseite gelegt.
Romberg und Beethoven waren Freunde. Das lässt sich aus Berichten und Briefen schließen. Doch offenbar konnte der Cellist mit dessen Werken nichts anfangen. Er selbst komponiert in einem gefälligen Stil für das Publikum. 1814 wird seine 2. Sinfonie in Berlin aufgeführt. E.T.A. Hoffmann schreibt:
Seinem Spiel und seinen Kompositionen ist eine ganz besondere Klarheit, Anmut und Zierlichkeit eigen. Und so war auch die Sinfonie von der angenehmsten Wirkung. Freilich war von jenen tieferen, das Innerste ergreifenden Anregungen, wie sie Mozartsche und Beethovensche Symphonien bewirken, nicht die Rede.
Und doch ist die 2. Sinfonie ein Erfolg. Sie wird auch Jahre später noch aufgeführt, mehrfach unter Mendelssohn-Bartholdy in Leipzig. Heute werden Rombergs 3 Sinfonien kaum gespielt. Es gibt eine einzige CD-Aufnahme mit dem Dirigenten Michael Alexander Willens. Er schätzt den Symphoniker Romberg.
Er hat einen kreativen Kopf. Er war Cellist, Solist und hat natürlich Ahnung über Musik und hat viel gespielt und viel gehört. Also es ist überhaupt nie langweilig, die Musik. Es ist wirklich immer spannend. Und das freut mich sehr, also zu dirigieren. Sehr lustig, sehr freundlich und macht Spaß. Technisch sehr gut komponiert. Man denkt sofort an Haydn.
. 1815 macht sich Romberg Hoffnungen auf eine Stelle als Hofkapellmeister in Berlin. Er hat als Dirigent einige Konzerte geleitet und sogar die Uraufführung von E.T.A. Hoffmanns Oper Undine. Über die Entscheidung berichtet Karl Friedrich Zelter, Leiter der Berliner Singakademie, an Goethe.
Romberg nahm seinen Abschied, als er erfuhr, dass der König in Paris Bontini engagiert hatte. Ich wandte damals ein, einem König werde es doch erlaubt sein, sich für sein Geld einen Kapellmeister zu kaufen, wo er will. Dafür ist er mir bis heute nicht grün.
Romberg wird freier Künstler. In Hamburg spielt er mit dem Pianisten Ignaz Moscheles zusammen, einem Freund Beethovens. In Berlin gründet er mit dem Geiger Ferdinand David ein Quartett. Und er unternimmt, oft mit Frau und Kindern, lange, anstrengende, aber lukrative Konzertreisen.
Glücklicherweise bin ich das Reisen sehr gewohnt und weiß, mit allen Völkern umzugehen. Das ist aber nun mal das Los des Künstlers, dass er nirgends eine recht bleibende Stätte hat.
Er tritt in der Mailänder Scala auf, kauft ein Cello von Stradivari. Viermal tourt er durch Russland, spielt am Zarenhof in Petersburg. In Paris mietet er für Konzerte gleich das Opernhaus. Oft tritt er mit seiner Tochter Bernhardine und Sohn Karl auf, den er selbst unterrichtet hat. Seine Erfahrungen als Lehrer fließen später in seine große Cello-Schule ein und er hat eine wichtige Neuerung angeregt.
Vorher gab es keine halben oder dreiviertel Cellis. Das kam durch Romberg. Der hat gesagt, die Kinder können nicht, wenn sie früh anfangen, mit einem großen Cello beginnen, sondern wir müssen das irgendwie anpassen und hat in Zusammenarbeit mit Geigenbauern halbe und dreiviertel Celli bauen lassen.
Romberg lässt seinen zweiten Sohn Andreas zum Instrumentenbauer ausbilden. Vater und Sohn beginnen 1826 in Berlin mit der Produktion nicht von Celli, sondern von Klavieren.
Das ist eine interessante Frage, warum hat nicht einfach ein Cello Factory gegründet, statt ein Klavier Factory? Also, das ist sehr komisch, sehr strange.
Der Klavierbau boomt, die Klaviertechnik entwickelt sich schnell weiter. Rombergs Instrumente können sich allerdings nicht durchsetzen. Bis ins hohe Alter tritt Bernhard Romberg auf. Er wird Meister, Nestor oder Vater aller Cellisten genannt. Doch dann sinkt sein Stern.
Für den Zuhörer entsteht eine gewisse Monotonie, stets des Virtuosen eigene Kompositionen zu hören, wenn das Gemüt von Beethoven, Chopin und anderen ganz erfüllt ist.
Beethoven schrieb 5 Sonaten für Violoncello. Inspiriert wurde er von den Cellisten Jean-Louis Duport und Ignaz Linke, der im Schuppanzig-Quartett spielte. Und was war mit seinem Freund Romberg? Seit 200 Jahren kursiert eine Geschichte.
Das wird unter den Cellisten immer verbreitet. Ob das wirklich genau so stimmt, weiß man nicht.
Dass Beethoven gesagt hat, ich würde sehr gerne ein Cellokonzert für dich schreiben, weil du spielst so toll. Und Romberg hat abgelenkt und gesagt, nee, ich spiele nur mein Cellokonzert. Ein bisschen arrogant, kann man sagen.
Wenn das wirklich stimmt, dann sind die Cellisten nicht so gut, auf ihn zu sprechen, weil sicher hätte jeder auch gerne ein Cellokonzert von Beethoven gehabt.
Möglicherweise war es aber auch genau umgekehrt, meint Jens Dufner.
Dass Romberg ein Bravourstück haben wollte, was ihm Beethoven vielleicht nicht liefern wollte.
Vielleicht ist das alles aber auch nur eine Legende. 1841 stirbt Bernhard Romberg in Berlin. In ganz Europa erscheinen Nachrufe. Dann verschwinden seine Werke aus dem Konzertleben. Doch seine Übungsstücke und Sonaten werden immer noch von Cello-Schülern gespielt. Nur eines sollten die vielleicht nicht üben.
Ich habe das auch gelesen, dass er unendlich viel geraucht hat. Auch beim Spielen die Pfeife eigentlich immer in seinem Mund war. Erstaunlich, dass er so Cello spielen konnte.
Im Zeitzeichen erinnerte Christian Coesfeld an Bernhard Romberg, der heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.